Hallo, eine weitere Ausgabe des Number One Holistic Health Podcasts aus Windhoek und jetzt wieder zurück im wundervollen Amsterdam. Die Zeit zu Hause war wunderschön, wie immer viel zu schnell vergangen. Gerade die letzten Tage waren auch voll gepackt im wahrsten Sinne des Wortes, denn wir haben Umzugskisten geschleppt und sind in unsere erste eigene Wohnung in Amsterdam gezogen. Ich liebe sie jetzt schon. Komplett unfertig und unperfekt, aber schnuckelig. Und ja, und was Eigenes. Und deswegen, vielleicht höre ich mich auch heute ein bisschen anders an. Ich sitze nämlich in unserem Bett. Wir haben uns noch nicht so wirklich eingegroovt, welcher Platz jetzt unserer ist. Das heißt, für den Podcast muss es jetzt auch erst auch mal das Schlafzimmer reichen. Vielleicht zeige ich auch auf Instagram das ein oder andere Bild davon. Schau mal nach unter michaelas.welt findest du mehr. Und wie immer versuche ich, dass du bei dem ganzen Trubel auf dem Laufenden bleibst und erfährst, wie du ein schönes, gesundes und achtsames Leben hast. Alles startet mit dem ersten Bissen und ein paar Sinnfragen. Und genau deshalb bin ich da. Ich bin die Michaela, diplomierte Ernährungstrainerin. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast oder vielleicht auch ganz neu dabei bist, so oder so. Willkommen! Heute sprechen wir im Gesundheitsthema der Woche über die Foodmap-Diät, eine Ernährungsform, die für Reizdarmpatienten erfunden wurde und gerade bei Verdauungsproblemen eine wahre Linderung verspricht. In der Rubrik Rezept der Woche gibt es diesmal ein Brot. Vegan, glutenfrei, reich an Nährstoffen und dabei in 10 Minuten gemacht, also der Oberhammer. Das Geheimnis sind übrigens Flohsamenschalen. Und jetzt im Wrap-Up sprechen wir über die Tatsache, dass es bei manchen Menschen einfach läuft und warum das so ist. Viel Spaß bei der aktuellen Folge. Du kennst es ja sicher. Es gibt Menschen, da wirkt dir wirklich alles perfekt. Also gefühlt alles, was sie anfassen, wird zu Gold. Und irgendwie haben sie ja gefühlt in jedem Aspekt des Lebens das Geheimnis gelüftet. Murz Kapazunder, wie man bei uns daheim sagen würde. Und für jeden mag es natürlich unterschiedlich sein oder unterschiedlich ausschauen. Also ich zum Beispiel, ich bin fast immer ein bisschen erstaunt, wenn jemand super erfolgreich im Job ist. Für dich ist das ja höchstwahrscheinlich irgendwas anderes. Vielleicht ist es Beziehung oder die Figur oder, dass dich da bei dem anderen beeindruckt. Und bevor ich auf das eingehe, was mein unglaublicher Aha-Moment war, also das geheime Elixier, das du brauchst, um genau zu so einem Menschen zu werden, noch folgender Hinweis. Es ist alles eine Frage der Perspektive. Wir leben in einer Ära, in der soziale Medien die Realität verzerren können. Da ist ja alles perfekt, oder? Die Urlaube, die Erfolgsgeschichten, das Gourmet-Abendessen oder der Körper. Das ist ja meist aber nur die halbe Wahrheit, denn hinter jedem Post, egal ob bei Instagram oder Co., da steckt meist noch eine ganz andere Geschichte, oft voller Herausforderungen. Deswegen schaue ich auch kaum Stories, nicht mal von Freunden. Weil erstens, ich sage immer, das haut mir den ganzen Algorithmus durcheinander, weil es sich ja bei mir, bei Michaelas, um Essen und Gesundheit dreht und Instagram braucht da nicht jetzt meinen, dass ich mich, keine Ahnung, um Freizeitaktivitäten kümmere. Und zweitens, das ist sogar der wichtigere Punkt, weil es mir einfach nicht gut tut. Also klar freue ich mich, wenn es Freunden gut geht. Es kommt allerdings, und so ehrlich muss ich sein, auf die richtige Dosis an, zu sehen, wie toll denn das Leben der anderen ist und vor allem auch, in welcher Stimmung natürlich ich selbst gerade bin. Also gehen wir weg vom Instagram-Live. Ich bin ja auch mittlerweile an einem Punkt, ein Bild von einem flachen Bauch oder durchtrainierter Person beeindruckt mich gar nicht mehr so sehr. Da denke ich mir so, zeig mir das mal im Real Life, denn ich bin selbst eine Instagrammerin und weiß, wie gefaked diese Welt sein kann. Da wird dann, keine Ahnung, nicht sich noch vor der Kamera geregelt, ohne Frühstück, nach hartem Fasten und sonst irgendwas. Nein, stattdessen bin ich beeindruckt, wenn mich wer im Real Life flasht. Da gibt es Menschen, die treffe ich, bin sogar begeistert, wirklich, da hänge ich meinem Verlobten teilweise noch 3 Tage in den Ohren, weil ich gar nicht mehr drauf klarkam und ihm immer noch erzählen muss, wie toll denn diese Person ist. Also ich bin ein absolutes Fangirl. Und was mich erstaunt ist, dass ich diesen Personen nicht neidisch gegenüber bin, also gar nicht. Im Gegenteil, die sind mir so sympathisch. Und ich habe mich gefragt, was ist denn das Besondere? Was macht es aus, dass wir manchen Menschen einfach so derartig verfallen. Ich bin so meine Mustertabelle im Kopf durchgegangen. Und interessanterweise, obwohl wir in einer super oberflächlichen Welt leben, muss ich dir sagen, ich hätte noch nie zu jemandem aufgesehen, weil er so schön ist. Was diese Person, egal ob jung, alt, dick, dünn, aber eint, ist Charisma. Und Charisma Das ist das Geheimelixier. Das ist mehr als nur sympathisch. Ich finde, es bringt auch eine gewisse emotionale Intelligenz mit, aber auch einfach, dass man super authentisch ist und die leuchten fast ein bisschen vor Energie, gell? Aber das ist auch ganz wichtig, wenn du charismatisch sein willst, du musst dafür kein extrovertierter Mensch sein. So, und ich finde, natürlich sollte man immer sich selbst sein, aber ich habe ein bisschen recherchiert, um selbst zu einem Murzkapazunder zu werden, also sehr charismatisch zu sein, weil natürlich, ganz ehrlich, wollen wir gemocht werden. Jeder will das. Und Fun Fact, auch jeder kann das lernen. Zumindest wenn es nach Vanessa Van Edwards geht, auf die bin ich nämlich gestoßen. Sie ist eine Verhaltensforscherin, die sich auf zwischenmenschliche Kommunikation und Körpersprache spezialisiert hat. Und Achtung, ich teile jetzt Vanessas allerbeste Tipps mit euch, um Charisma zu entwickeln. Es geht los mit der Körpersprache. Es ist wichtig, so eine offene Körperhaltung zu haben. Gerade Augenkontakt und ein authentisches Lächeln können das Charisma einer Person stark erhöhen. Und wenn du auch irgendwo reinkommst, ist auch der Tipp, nicht immer so ein bisschen so, ja, fast ein bisschen peinlich berührt, so ein bisschen zu grinsen, nein, sondern mit den Zähnen zu lachen. Eine Studie ergab, dass Menschen, die durch ein einfaches Lächeln als kompetenter wahrgenommen werden. Außerdem gilt immer, immer, immer die Hände zeigen, also gerade auch bei Zoom-Calls. Sie sagt, der erste Eindruck, der ja teilweise in Millisekunden fällt, der ist nicht unbedingt der entscheidendste. Krass, danke Vanessa, ich habe das genau andersrum gelernt. Es geht nicht um den allerersten Eindruck, wohl aber geht es um die ersten paar Minuten, gerade wenn du zum Beispiel ein digitales Meeting hast. Und hier ist es wichtig, eben die Hände zu zeigen. Zum Beispiel kannst du winken, so hallo, hallo Leute, und stell dir das vor, dass ich das mache und nebenbei eben so winke. Und das wirkt wirklich unheimlich vertrauensfördernd und positiv. Auch das aktive Zuhören ist extremst wichtig und da kannst du richtig Sympathiepunkte sammeln. Natürlich ist ja ganz klar, dein Gegenüber möchte sich geschätzt fühlen und gehört fühlen. Und ich weiß selbst, wie ungut es sein kann, wenn man irgendwie das Gefühl hat, der andere möchte eh schon wieder am liebsten weiter nur über sich reden und man selbst kommt kaum zu Wort. Und was da helfen kann, um so ein Gefühl beim anderen erst gar nicht entstehen zu lassen, ist das Gefühl vom aktiven Zuhören. Also auch hier ganz wichtig, das ist eigentlich eh intuitiv. Viele machen es schon, aber ein paar Drehschrauben kannst du noch bedienen, um das Maximum rauszuhören. Das heißt, natürlich schaust du dein Gegenüber in die Augen, nickst vielleicht, und was du machen kannst, sind solche bestätigen Geräusche, was du so, sowas, weißt du? Also das kennst du sicher, manche Leute haben das irgendwie, manche nicht. Soll natürlich jetzt auch nicht gekünstelt wirken, aber Forschungen zeigen, dass eine Kommunikation jetzt bringe ich es nicht mehr hundertprozentig zusammen, aber ich glaube fast um 30%. Also, dass jemand sich dadurch so verstanden fühlt, dass er um bis zu 30% länger redet, wenn der andere Part ihm einfach so ein aktives Zuhören schenkt. Oft eben unterlegt durch die Geräusche. Dann dritter Punkt, was du dir auch merken darfst, ist, dass charismatische Menschen, die sind jetzt nicht, wie soll ich sagen, die sind jetzt nicht übertrieben freundlich. Also natürlich sind sie respektvoll im Umgang mit anderen, aber wir nehmen sie als charismatisch wahr, weil sie uns kompetent und smart erscheinen. Also so ein oftmals gekünsteltes Hi, das braucht es gar nicht. Im Gegenteil, also spielt natürlich auch die Tonlage und das Sprechtempo eine entscheidende Rolle. Zum Beispiel eine tiefe Stimme, die kann Autorität und Selbstbewusstsein vermitteln, während zum Beispiel das schnelle Sprachtempo oft als Zeichen von Nervosität interpretiert wird. Heißt, da muss ich mich selbst auch an der eigenen Nase nehmen und langsamer und vor allem tiefer sprechen. Das klappt übrigens ganz gut mit der Atmung. Oft auch, wenn man angespannt ist, dann haltet man so ein bisschen direkt die Luft an und zum Beispiel so, willkommen bei mir am Küchentisch. Das wirkt anscheinend nicht so sympathisch. Stattdessen ist es besser, auszuatmen und dann willkommen bei mir am Küchentisch zu sagen. Es klingt anscheinend kompetenter. Ich werde es definitiv üben. Und auch ganz, ganz wichtig übrigens, den Satz, den sollst du immer beenden mit einer neutralen Tonlage. Das hört sich jetzt auch banal an. Aber gerade wenn du dich vorstellst, das kann extremst über deine Sympathiewerte entscheiden. Also zum Beispiel, dass du sagst, hallo, ich bin Michaela, diplomierte Ernährungstrainerin. Das ist falsch, gell? Das hast du jetzt gehört. Da ist nämlich ein Fragezeichen dahinter. und ich habe das jetzt wirklich überspitzt überzeichnet, aber viele Menschen reden auch so, gerade wenn sie sich selbst nicht wirklich glauben, das bringt so ein Durcheinander beim Gegenüber aus. Also es läuft natürlich unterbewusst großteils ab, aber in Studien haben Versuchsteilnehmer gemeint, es wird nicht charismatisch, sie konnten es auch nicht wirklich zuordnen, aber die Forschung geht davon aus, dass man mit dem Tonfall, also als ob da ein Fragezeichen noch wäre, die Glaubwürdigkeit challenged, im Sinne von, hat er jetzt gerade eine Frage gestellt, hinterfragt er sich selbst. Also warum solle ich ihm dann eigentlich jetzt glauben? Also eben statt, ich bin Michaela, diplomierte Ernährungstrainerin, besser, ich bin Michaela, diplomierte Ernährungstrainerin. Punkt. Da gibt es nichts zu hinterfragen. Und wenn du in letzter Zeit mal eine Voicey abgeschickt hast, dann kannst du sie dir nochmal anhören und achten, ob du gerade vielleicht bei solchen Parts, wo du ein bisschen unsicher bist, selbst zusprichst. Und die Beispiele gehen natürlich weiter. Das war wie immer im Wrap-up nur ein kurzer Überblick über das Aktuelle, das mich eben diese Woche wieder beschäftigt hat und ich mit dir teilen möchte. Übrigens, teile Personen auch in deinem Umfeld mit, wenn du etwas an ihnen schätzt. Es muss nicht immer George Clooney oder Oprah Winfrey sein, die die absoluten Sympathieträger sind. Oft sind es Leute in unserem direkten Umfeld. Und ich finde immer, indem du etwas ansprichst, machst du ja ihnen eine Freude und dann freut es dich ja, dass du Menschen glücklich gemacht hast. Also es ist eine absolute Win-Win-Situation. Jetzt geht es hier aber weiter mit der Rubrik Gesundheitsthema der Woche und der FODMAP-Diät. So, im Gesundheitsthema der Woche geht es erneut über den Darm, beziehungsweise wir beschäftigen uns mit der FODMAP-Diät. Versprochen. Letztes Mal vorerst. Übrigens, ich würde mich ultra freuen, wenn du diesem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung gibst und ihn abonnierst. Dann hörst du auch jeden Mittwoch die aktuellste Folge und hilfst mir auch einfach ein bisschen dabei, dass mehr Leute am Küchentisch mit dabei sind. So, FODMAP. Wo fange ich an? Also, vielleicht zwickt der Bauch. Du hast vielleicht mit Verdauungsproblemen wie Verstopfungen zu kämpfen oder hast hin und wieder einen lästigen Blähbauch. Dann, meine Liebe oder mein Lieber, dann bist du hier richtig. Denn wenn du wirklich schon viele Dinge geachtet hast, auch in Folge 1 und 2 nochmal wirklich zum Nachhören, dann kannst du dich mal mit der FODMAP-Diät auseinandersetzen. Am besten natürlich mit ärztlichem Beistand oder einem Ernährungstherapeuten. Die FODMAP-Diät, die wurde ja bereits in den 2000er in Melbourne entwickelt und vorgestellt, um Menschen zu helfen, die an einem Reizdarmsyndrom leiden. FODMAP, das ist eigentlich ein Kunstwort. Es steht für fermentierbare Oligodimonosaccharide und Polyole. Das könnte sich natürlich so niemand merken, deswegen hat man FODMAP ins Leben gerufen. Und es handelt sich dabei um eine Gruppe von kurzkettigen Kohlenhydraten und Zuckeralkoholen, die in vielen verschiedenen Lebensmitteln vorkommen und die bei manchen Menschen eben Verdauungsbeschwerden verursachen können. Welche Lebensmittel es sind, das sage ich dann im Nachhinein. Also man geht aber bei der FODMAP-Diät in verschiedenen Phasen vor. Also alles startet mit der Eliminationsphase. In dieser Phase, da werden alle hohen FODMAP-Lebensmittel für 3 bis 8 Wochen aus der Ernährung entfernt. Ich komme, wie gesagt, gleich noch zu sprechen, welche Lebensmittel zu meinen sind. Aber das macht schon mal deutlich, dass du diese spezielle Diät, also es ist eine Ernährungsform, du musst nicht hungern, keine Sorgen, dass du das nur für eine begrenzte Zeit machst, nicht auf Dauer. Ganz wichtig. Und was vielleicht auch spannend ist, du meidest alles auf einmal. Also du fängst nicht an mit Laktose in der einen Woche und dann Linsen in der zweiten Woche. Nein, alle Lebensmittel mit hohem FODMAP-Gehalt sind erstmal tabu. Nach der Eliminationsphase werden die FODMAP-Lebensmittel systematisch wieder in die Ernährung eingeführt, um einfach herauszufinden, welche Lebensmittel jetzt eigentlich deine Symptome verursachen. Und gerade hier macht es Sinn, mit einem Experten zusammenzuarbeiten, da beim Wiedereinführen auf ein paar Sachen zu achten sind. Es ist zum Beispiel wichtig, sicherzustellen, dass du nicht alle Lebensmittel auf einmal wieder einführst, einfach auch klar zu identifizieren, welche Lebensmittel die Reaktion verursacht hat. Und für jede eingeführte Gruppe notierst du dann mögliche Symptome und wie du dich eben danach fühlst. Und in der dritten, in der letzten Phase, nachdem du herausgefunden hast, welche FODMAPs jetzt Beschwerden verursachen, kann eine individuelle Ernährung erstellt werden, die diese FODMAPs minimiert. So kannst du auch wirklich auf Dauer eine gesunde Ernährung sicherstellen. Klar, es ist nicht ausgeschlossen, dass sich Unverträglichkeiten nicht ändern können, aber zumindest ist es wichtig, ein gewisses Gespür dafür zu bekommen. Denn die gesündesten Lebensmittel, die nutzen dir nichts, wenn du sie nicht verträgst. Man sagt immer, du bist, was du isst. Im Ayurveda sagt man zum Beispiel, du bist, was du verdaust. Und das Ziel ist, so viele Lebensmittel wie möglich natürlich in der Ernährung aufzunehmen, aber ohne, dass sie Symptome verursachen. So, welche Lebensmittel solltest du denn jetzt in der ersten Phase vermeiden? Wie bereits erwähnt, das sind Lebensmittel mit hohen FODMAP-Gehalten. Unter anderem ein paar Früchte wie Äpfel, Birnen, Mango, Wassermelonen und Kirschen. Warum Mango zum Beispiel oder Apfel? Die haben zum Beispiel einen sehr, sehr hohen Fructosegehalt. Das ist ein Monosaccharid und beschreibt das M in FODMAP quasi. Also das war jetzt aber nur ein Beispiel. Heißt aber auch nicht, dass du gar keine Früchte mehr essen kannst. Also Früchte, die du hingegen probieren kannst, zumindest im Maßen, das sind Bananen, aber keine überreifen, aber auch Orangen, Kiwi, Erdbeeren und Ananas. Und ich war schon ein bisschen schockiert, weil ich mir gedacht habe, Ananas, das hat ja auch mega viel Fructose, genau wie andere Früchte. Und um die Verträglichkeit von Früchten besser zu verstehen, muss man wissen, dass das Geheimnis im Verhältnis von Fructose zu Glucose liegt. Fructose wird im Darm besser absorbiert, wenn sie in Anwesenheit von Glucose vorliegt. Vielleicht kennst du Menschen, es gibt Leute, die streuen Zucker, also einen ganz normalen Haushaltszucker, über einen Obstsalat. Der enthält nämlich Glucose, dieser weiße Zucker, und vereinfacht somit die Verdauung von Obst. Und dann gibt es von Natur aus ein paar Fruchtsorten wie eben Ananas, die zwar Fructose enthält, aber auch einen ziemlich hohen Glucosegehalt. Das heißt, das Verhältnis von Fructose zu Glucose in der Ananas macht sie für viele Menschen einfach verträglicher. Auch Gemüse, kannst du es vorstellen, aber ja, zu viel Gemüse tut nicht jedem Magen gut. Vor allem nicht eine Rohkost, ja. Wir reden jetzt wirklich auch von einer ordnungs- und sachgemäßen Zubereitung. Aber meiden solltest du definitiv Spargel, die enthalten Oligosaccharide, aber auch Blumenkohl, Knoblauch, Zwiebel, Pilze. Das sind, die sind erstmal tabu. Im Vergleich haben wir zum Beispiel aber auch Gemüse mit weniger Foodmaps, das sind Karotten, Kartoffeln, Tomaten, Zucchini, Spinat. Also die kannst du in der Regel problemlos essen. Aber bitte, wie gesagt, jeder Mensch ist anders. Vielleicht bekommst du selbst von Sellerieblähungen. Und achte auch immer auf die richtige Menge. Also ein Eimer Karotten ist sicherlich nicht gut. Wenn du auf die Figur achtest, dann füllst du vielleicht einen Teller mit 80% Gemüse. Das ist nichts. Das ist aber nicht nur nichts in der Foodmap-Diät, sondern generell. Und wirklich auch auf die richtige Zubereitung achten. Also dünste dein Gemüse im besten Fall. Auch die Tomaten nicht roh essen. Das setzt sogar das sogenannte Tomatenvitamin frei und erhöht die Nährstoffdichte. War auch schon mal ein Thema hier am Küchentisch. Wir gehen weiter zu den Milchprodukten. Die sind zu meiden wie Milch, Joghurt, weicher Käse, also aber auch so Ricotta, Cottage Cheese, solche Sachen. In Bezug auf Milchprodukte liegt das Hauptanliegen in der Regel natürlich bei der Laktose. Das ist ein Disaccharid, das in vielen Milchprodukten vorkommt. Geringer, also was zum Beispiel erlaubt ist, ist Hartkäse, aber auch Butter. Das hat einen niedrigen FODMAP-Gehalt. Bei der Milch kannst du beispielsweise auf laktosefrei umsteigen oder auf pflanzliche Alternativen zurückgreifen. Und da kamen mir in der Praxis schon ein paar Fragezeichen auf. Weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel Erbsentrink anschaue, ein gehypter Ersatz, nicht nur bei Veganern beliebt, da ist natürlich, das sind Erbsen drinnen. Und Erbsen sind Hülsenfrüchte, die haben eine sehr, sehr hohe Menge an Foodmaps und sind deswegen auch in der Foodmap-Ernährung tabu. Zum Beispiel Kichererbsen und Linsen. Bei grünen Erbsen ist der Gehalt moderat, sage ich jetzt mal. Bei Erbsentrink hängt die Verträglichkeit schlussendlich dann davon ab, wie sie verarbeitet wurden. Also es ist schon so, dass während des Verarbeitungsprozesses dass sehr, sehr viele der Foodmaps entfernt werden können, sodass das Endprodukt für manche Menschen verträglicher ist. Einfach wirklich selbst schauen, wie es dir danach geht und dreh auch wirklich mal die Zutatenliste um und schau, was drinnen steckt. Und definitiv meiden, nicht nur Erbsendrink, aber auch Haferdrink oder Sojadrink solltest du, wenn Inulin und Agavendicksaft vorkommt. Diese Süßstoffe sind nämlich auch zu meinen, generell sind bei den Süßstoffen fast alle tabu, egal ob es sich um vermeintlich gesündere Sorten wie Honig, aber auch Agavendicksaft handelt. Und Fun Fact, also Agavendicksaft ist übrigens überhaupt nicht gesund. Keine Ahnung, warum das so viel glauben. Auch Sorbit, Inulin, Mannit, Xylit etc. etc. Und auch wirklich da bei jedem Zuckerl und auf jeden Kaugummi achten, den man sich in den Mund schiebt. Verträglicher, ich sage nicht automatisch gesünder, aber für viele verträglicher ist Stevia oder Erythrit. Und tada, man glaubst, man mag es kaum glauben, aber normaler Haushaltszucker, der ist in der Foodmap-Diät in moderaten Mengen erlaubt. Beim Getreide, Weizen, Roggen meiden, stattdessen auf glutenfreie Produkte setzen wie Buchweizen, Quinoa, aber auch Reis, Polenta Und selbst Produkte wie Haferflocken, die sind ja eigentlich gepriesen dafür, dass sie sehr verträglich sind und nur eine gewisse oder geringe Menge an Gluten enthalten. Ich habe es jetzt einfach mal weggelassen und was soll ich sagen, mir geht es tatsächlich besser. Getränke wie Fruchtsäfte, bestimmte alkoholische Getränke wie Rum oder Liköre ebenfalls zu meiden. Dafür darfst du nach wie vor immer deinen Kaffee noch trinken. Da kannst du auch sonst ein bisschen spielen, tut es dir besser, wenn du ihn erst am frühen Vormittag trinkst, also nicht das erste Getränk auf nüchternem Magen. Auch Tee oder bestimmte alkoholische Getränke wie Gin oder Wein, die sind in zumindest in moderaten Mengen verträglich. Puh, genau. So, das ist für den Anfang vielleicht ein bisschen hart, aber wie gesagt, nach wenigen Wochen, gerade natürlich, wenn du Verbesserungen spürst, dann solltest du die Foodmaps so lange meiden, bis da wieder Ruhe im Magen herrscht und danach, nach der Eliminationsphase, beginnt die schrittweise Wiedereinführung und basierend auf diesen Erkenntnissen aus der Wiedereinführungsphase passt du dann deine Ernährung dauerhaft an. Aber Achtung, wie gesagt, Ziel ist es nicht, alle Lebensmittel kategorisch für immer zu verbannen. Zum Schluss hast du eine Handvoll Lebensmittel, die du noch essen kannst. Das ist natürlich auch nicht der Sinn, weil du natürlich erstens wichtige Nährstoffe nicht mehr bekommst und zweitens, weil es sonst mit der Zeit zu einer Verstärkung der Symptome kommen kann. Das heißt, du verträgst es immer, immer weniger und alles, was du dem Körper abnimmst, verlernt er mit der Zeit, heißt zumindest. Das heißt, es ist wirklich klug, mit Experten zusammenzuarbeiten und schrittweise die Lebensmittel wieder einzuführen und zu achten, welche Menge bei dir verträglich ist. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass nicht jeder die Foodmap-haltige Lebensmittel meidet, jetzt automatisch eine Verbesserung spürt. Jeder Mensch reagiert individuell und was bei der einen Person funktioniert, muss nicht unbedingt bei der anderen Person genauso gut funktionieren. Kurz umrissen, that was a big topic. Ich hoffe, du hast zumindest einen gewissen Überblick über dieses Thema erhalten. Ich würde mich sehr freuen, wenn du was aufschnappen konntest, das dir hilft. Schreib mir das auch super gerne. Ich freue mich immer mega von euch zu hören. Und ich glaube, damit lassen wir es jetzt auch erstmal und wir gehen über zum praktischen Teil, dem Rezeptteil. Diese Woche habe ich Brot für dich. Brot. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann dieses Lebensmittel bei so vielen zur absoluten Sünde auserkoren wurde. Oft wirklich zu Unrecht. Gerade wenn du es beim Bäcker deines Vertrauens oder eben selbst machst, dann gibt es daran einfach wirklich nichts auszusetzen. Mein aktuelles Lieblingsbrot, das ist der Hit. Also, es ist vegan. Gut, gibt ja viele Brotsorten, die vegan sind. Es ist glutenfrei. Gut. Auch wenn du darauf Wert legst, dann kannst du es auch mal haben. Aber was dieses Brot auszeichnet, ist, dass der Teig so geil fluffig ist und ohne Hefe auskommt. Also dieses Brot ist innerhalb 5 Minuten zubereitet. Und wenn du dann auch noch ein Flammenbrot draus machst, also 1 Minute auf jeder Seite in der heißen Pfanne bäckst, dann hast du Brot in unter 10 Minuten. Selbstgemacht und mit wirklich hochwertigen Zusätzen, das ist ein absoluter Gamechanger. Die Geheimzutat sind Flohsamenschalen. Wer hätte es gedacht? Viele mögen das nicht und gerade bei reizenden Patienten wird das auch immer wieder empfohlen. Heißt, so ein Brot tut auch dem Darm gut. Warum Flohsamen? Die enthalten extremst viele Ballaststoffe. Und falls du das schon mal zusammengetan hast mit Wasser, dann weißt du, na Halleluja, das quillt auf. Das musst du auch gesehen haben, wenn du es noch nie getestet hast. Also enormst, wie sich das Volumen vergrößert. Es wirkt so ein bisschen fast so wie eine kleine Qualle. Und genau diese Konsistenz, die brauchen wir, die wollen wir für unser veganes Brot, weil es dadurch eben super fluffig wird, auch ohne Hefe. Daneben nimmt man noch glutenfreies Mehl her. Ich verwende meistens Buchweizen, aber auch Reismehl. Zum Beispiel ist eine gute Alternative und neutrales Öl. Ich nehme in der Regel Sonnenblumenöl. Vermischen, kneten, formen, fertig. Das ist so geil. Vor allem ist es als Pfannen- oder Fladenbrot super geeignet, um das Curry von letzter Woche nochmal richtig zu genießen und da richtig reinzutunken. In dem Sinne, viel Spaß beim Testen. Das Rezept gibt es wie immer unten in den Shownotes verlinkt. Ja. Und das war sie auch schon wieder, die Ausgabe für diese Woche mit Tipps, wie du ein bisschen charismatischer wirken kannst. Kann man immer gebrauchen, meiner Meinung nach. Genauso wie ein 10-Minuten-Brot. Vegan, glutenfrei, voller Nährstoffe und das auch noch dem Bauch gut tut. Laut Foodmap-Diät darfst du dieses Brot übrigens essen, allerdings, wie gesagt, solltest du deinen Darmbeschwerden lindern wollen, dann am besten mit der Absprache von deinem Arzt. Schön, dass du dich dafür wieder entschieden hast, den Küchentisch bis zum Ende zu hören. Mich würde es wie immer sehr freuen, wenn du mir 5 Sterne gibst und ihn abonnierst. Schau gerne mal auf meiner Seite www.michaelis.net vorbei, da sind immer neue Gesundheitsartikel und Rezepte für dich vorbereitet. Ich wünsche dir alles Liebe, wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dahin, ciao!